Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Montag, dem 13. Juli 2026. Argentinien steht zwar im WM-Halbfinal, doch die Weltpresse würdigt die Leistung der Schweiz. Und es schwillt an die Kritik am portugiesischen Schiedsrichter, eine Art Dolchstoßlegende gegen die Schweizer Fußballnationalmannschaft. Ich habe mir den Match natürlich angeschaut, 3 Uhr morgens. Ich bin gar nicht mehr ins Bett gegangen, habe dafür gelesen in einem sehr interessanten Buch. Vielleicht spreche ich noch etwas darüber. René Girard im Angesicht der Apokalypse. Das ist natürlich besonders prickelnd für mich. Ich bin ein bekennender Nicht-Apokalyptiker, mache mir allerdings große Sorgen über die Eskalationsgefahr im Ukraine-Krieg. Und René Girard ist der Kulturanthropologe, ein Gigant der Geisteswissenschaften des 20. und frühen 21. Jahrhunderts. Er hat an der Stanford University gelehrt und er ist der Lehrer des ominösen Unternehmers und Investors Peter Thiel. Und das hat ihn natürlich erst recht auf die internationale Aufmerksamkeitsagenda geschleudert. René Girard, ganz kurz, er sagt, dass die Menschen dazu verdammt sind, immer gefährlichere und größere Kriege zu führen und dass wir nicht in der Lage sind, aus dieser gnadenlosen Eskalationslogik auszusteigen. Und ich versuche hier ja im Weltwoche Daily der Eskalationslogik des Krieges, die wir tatsächlich beobachten können, besorgniserregend beobachten können in der Ukraine, dem versuche ich die Versöhnungs-, die Beschwichtigungslogik entgegenzuhalten, die Logik des Friedens gewissermaßen gegen die Unausweichlichkeit des Krieges. René Girard, dies sozusagen die Vorbereitungslektüre auf den WM-Viertelfinal Schweiz-Argentinien. Es war ein sehr munterer, ein dramatischer Match phasenweise. Die Schweizer am Anfang ziemlich schnell kalt erwischt von den Argentiniern, 1-0 nach etwa 10 Minuten. Aber dann sind die Eidgenossen immer besser ins Spiel gekommen. Es fehlte zwar vorne, das hat man gemerkt, durch die Verletzung von Masambi, die kreative Kraft, etwas das Überraschungsmoment, wobei vor einem halben Jahr hat noch niemand über diesen Spieler gesprochen, jetzt aufgrund einer Verletzung ausgefallen. Das war schon spürbar, aber trotzdem die Schweizer sehr diszipliniert, sehr stark gegen routinierte Argentinier, bei denen man den Eindruck hat, sie springen immer nur so hoch, wie sie müssen, also keine Kürläufer, keine überflüssige Bewegung zu viel, auch ziemlich robust vom Einsteigen und natürlich stehen die Argentinier als amtierender Weltmeister da etwas unter Denkmalschutz der Schiedsrichter. Das hat man ja gewusst und das gibt jetzt vor allem in den sozialen Medien zu reden. Die Schweiz dann mit einem unglaublichen Ausgleich durch Ndoye, ein Tor, das mich etwas erinnert hat an einen Treffer des britischen Spielers Bellingham, des englischen Spielers Bellingham, Jude Bellingham, der sich da mal durchgetankt hat und dann ebenfalls aus relativ spitzem Winkel präzise in die tiefere Torecke entsprechend geschossen hat und genau das Gleiche ist Ndoye gelungen, 1-1 und dann wurde die Schweiz kurzzeitig tonangebend und dominierend und dann passierte in der 72. Minute jene Szene, die jetzt also tatsächlich ja, die Gemüter erhitzt. Breel Embolo, der Schweizer Stürmer, ist da zuerst vermeintlich gefoult worden von Paredes, einem argentinischen Spieler. Und der Schiedsrichter hat Paredes, der vorher schon ziemlich hart eingestiegen war, auch immer wieder gegen Embolo, ihm die gelbe Karte gegeben. Und Embolo hat schon in der ersten Hälfte gelb gesehen. Das ist noch der Hintergrund. Doch dann hat der Videoschiedsrichter VAR, und das ist alles regelkonform, das ist so bestätigt worden, das wussten auch die Trainer, dass das so ist, dann hat also dieser elektronische Schiedsrichter die Szene noch einmal angeschaut. Es gibt so viele Kameras in diesen Stadien natürlich, seit diese Videoüberwachung hier Teil der ganzen Veranstaltung geworden ist. Und da ist eben herausgekommen, dass Breel Embolo eine Schwalbe gemacht hat. Und eine Schwalbe, das gibt eben eine gelbe Karte, kann mit Gelb bestraft werden. Und wenn man eben schon eine gelbe hat, gibt es Gelb-Rot. Und dann muss der vom Platz unter Tränen und die Schweiz spielte dann zu zehnt gegen die Argentinier, die dann natürlich ein erdrückendes Übergewicht entfalten konnten. Allerdings, es brauchte dann immer noch die Verlängerung und fast bis zum Schlusspfiff, noch 3 Minuten vor Schluss ungefähr vor der regulären Spielzeit, ist dann tatsächlich mit einem Traumtor das 2:1 gelungen und schließlich noch das 3:1 dann in letztlich nicht mehr ausschlaggebender Situation, ganz im Finish dieser sehr aufwühlenden Partie. Ja, was ist das Fazit? Wie muss man das beurteilen? Nun, ganz brutal ausgedrückt ist das natürlich ein Kapitalfehler gewesen von Breel Embolo, der da eine Schwalbe macht. Ich meine, man gibt dem Schiedsrichter doch gar nicht den Ermessensspielraum, die Möglichkeit, einen derart bestrafen zu können, wenn man schon gelb gesehen hat. Das muss ein Spieler wissen, der nicht in einer Gurkenliga, sondern in einer sehr guten Liga unterwegs ist. Und womöglich hätte es auch der Trainer Murat Yakin entsprechend seinen Leuten sagen müssen, hört auf mit diesen Dingen. Und bei Embolo hatte man das Gefühl, dass er ohnehin schon nach seiner ersten Gelben da immer wieder gestikulierend und artikulierend sich da mit dem Schiedsrichter anlegte. Und da wäre vielleicht ein präventiver, chirurgischer Eingriff des Trainers wichtig und richtig gewesen, da entsprechend entweder auszuwechseln oder so einzuwirken, vor allem auch in der Pause, dass da keine Risiken eingegangen werden könnten. Also ich neige jetzt da nicht zur Schiedsrichter-Verschwörungstheorie, zur Dolchstoßlegende. Das darf einfach ein Spieler nicht machen, aber gleichzeitig kann man da in der Hitze des Gefechts jetzt auch nicht in Zorn und in Erbitterung ausbrechen. Ich finde, Marcel Reif hat das sehr schön formuliert in einem Tagesanzeiger-Interview. Er hat gesagt, ja, Breel Embolo, eine kolossale Dummheit, die er da begangen hat, aber kaum ist passiert, kaum ist er draußen, gehe es ihm, also Marcel Reif, dem Star-Kommentator, gehe es ihm so wie bei seinen 3 Söhnen, dann in den Arm nehmen und trösten. Ungeachtet all dessen muss man sagen, eine tolle Leistung der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Es ist keine Weltklasse-Mannschaft, die wir haben. Wir haben eine sehr gute Mannschaft. Und sie hat also einen stolzen, einen majestätischen Auftritt hingelegt und sich sehr, sehr viel Respekt verdient. Und es wäre tatsächlich gegen dieses Argentinien mehr drin gelegen. Jetzt treffen die Südamerikaner auf England. Die Engländer, die ja zuvor auch mit Schwierigkeiten sich dann doch in den Halbfinale geschossen haben. Da kommt die Wehmut auf 1966 beim WM-Final im Wembley-Stadion in London. Der letzte und einzige Weltmeistertitel bis jetzt für England. Jetzt misst man sich mit Argentinien. Nein, es war ein toller Auftritt, eine wirklich sehr beeindruckende Performance unserer Spieler mit unglücklichen Begleitelementen da ganz zum Schluss. Und ja, man sollte jetzt nicht den schlechten Verlierer raushängen und da auf den Schiedsrichter losgehen, sondern ja, es gilt, die eigenen Fehler zu sehen. Und ich glaube, Breel Embolo, der wird sich die Haare raufen aufgrund der Situation. Denn das war wirklich unnötig. Schwalben im Zeitalter der Videoüberwachung, das kann man vergessen. Ist auch eine grobe Unsportlichkeit, dass man einen Foul vortäuscht. Natürlich, subjektiv fühlt sich der Spieler immer im Recht, weil er denkt, der andere hat mich immer gefoult und ist nie bestraft worden. Jetzt lege ich ihm ein Ei, das ist dann sozusagen die höhere Gerechtigkeit. Aber eben, wenn man betrügt mit einer Schwalbe, dann ist das eben immer noch Betrug und kann mit Gelb geahndet werden. Und da hat er in diesem Moment einen Aussetzer gehabt. Ist er einfach ausgetickt und hat der Mannschaft so einen schlechten Dienst erwiesen, wobei aus den Reihen seiner Kollegen ja fairerweise jetzt oder Mannschaft, den Mannschaftsgeist unterstreichend keine entsprechende Kritik gekommen ist. Gratulation an Murat Yakin und seine tolle Mannschaft. Jetzt sehen wir dann in der nächsten Woche die Halbfinals. Also wird interessant, Frankreich gegen Spanien, England gegen Argentinien und dann am nächsten Sonntag der Final, ich glaube in New York, findet die entsprechende Partie statt. Ja, wir sind gespannt. Ich tippe auf England gegen Frankreich. Mal sehen, wie es herauskommt. Aber mit Prognosen sollte man sich ja zurückhalten. Ja, ein herrlicher Sommer, keine Apokalypse. Wärme, wunderschön. Wir verbringen da die Wochenendtage, wenn nicht die Pflicht ruft, wenn wir nicht in Moskau oder in einer anderen Stadt und in einer anderen Weltgegend sind, um Interviews zu machen, dann verbringen wir die Tage etwas in der Höhe, im Bündnerland, im Engadin. Und Sie können dann schauen, ich habe gestern aufgezeichnet mit Till Brönner, dem deutschen Starttrompeter, einen sehr, sehr schönen Podcast vor einer unglaublichen Kulisse. Wir waren auf dem Mutas Moreil, diesem Aussichtspunkt der Superlative unter uns und über uns auf Augenhöhe und noch etwas höher die großen Gletscher, Pitzbalü, dann natürlich der Rosegg-Gletscher. Wir haben den St. Moritz-See gesehen, den Staatser See, Silzsee, Silva Plana und natürlich Sils Maria, wo einst Friedrich Nietzsche einherwandelte. Und Till Brönner ist ja nicht einfach nur der mit Abstand erfolgreichste und beste, berühmteste Jazz-Trompeter Deutschlands. Er ist auch ein kultureller Brückenbauer, ein Gesamtkunstwerk gewissermaßen, auch ein sehr brillanter Fotograf und eben auch eine Marke geworden mit höchster Anerkennung. Und er hat hier gespielt an diesem formidablen Festival der Jazz, das vor bald 20 Jahren durch Christian Jottieni lanciert worden ist. Diesmal mit auch ganz berühmten Namen aus der Pop-Szene. Tom Jones zum Beispiel, Diana Krall, die Jazz-Pianistin, über die ich 1995 einen der allerersten Artikel, glaube ich, geschrieben habe in der internationalen Presse, als sie in der Widerbar auftrat und heute natürlich in den ganz großen Konzertsälen. Diana Krall und Till Brönner, einer der sehr sympathischen und auch klugen Musiker, der es versteht, seine Botschaft sehr eloquent darzulegen und sich immer auch Gedanken natürlich macht, etwas über die allgemeinen Zeitumstände, in denen seine Kunst eben spielt. Ein Star-Trompeter, ein Jazz, ein Popstar des Jazz mit der Seele eines Melancholikers, so habe ich ihn beschrieben. Das große Interview wird sicherlich von unseren Kollegen aufgeschaltet. Wunderbarer Sommer, den man sich hier nicht vergällen lassen sollte durch apokalyptische grüne Klimauntergangsszenarien. Ja, es wird wärmer auf diesem Planeten. Wir haben uns darauf einzustellen und auszurichten, aber sicherlich nicht mit diesen Brechstangenübungen, die die ganze Marktwirtschaft da gewissermaßen unter grüne Kontrolle stellen wollen. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Nichts gegen Umweltschutz, nichts gegen saubere Luft, aber nicht mit diesen sozialistischen Methoden, die eben nicht funktionieren, siehe Deutschland, wo ja die ganze Automobilindustrie jetzt ganz massiv darben muss. Neutralität, das große Thema, das gar nicht so groß gefahren wird in den Medien, aber hinter den Kulissen natürlich auch in der Politik, auch in diesen Sommerferien ist es wichtig. Wir haben jetzt gesehen, dass die Pelvi Pulli vom Staatssekretariat für Sicherheit in gegenseitigem Einvernehmen gehen musste. Sie begleitete da eine Spitzenposition in der Ausformulierung der sicherheitspolitischen Strategie. Pelvi Pulli haben wir hier schon öfters kritisiert in der Weltwoche. Sie ist ursprünglich Finnin und nach meiner Beurteilung ist ihr Denken immer auch sehr stark geprägt gewesen von dieser finnischen Perspektive und eben nicht von der neutralen schweizerischen Perspektive, von den nationalen Interessen unseres Landes. Und sie hat sicherlich zu jenen Protagonistinnen gehört in Bern, die eben die Neutralitätsrelativierung, die Neutralitätsbeseitigung, die salamimäßige Beschneidung der Neutralität für gut befunden haben und die Annäherung an die NATO als eine für die Schweiz sicherheitsbringende Strategie sicherlich empfunden hat. Und das sind aus meiner Sicht falsche Weichenstellungen. Jetzt hat man sich von ihr getrennt, aber ich glaube nicht primär aus politisch strategischen Gründen, denn der neue Departementschef Martin Pfister, der ist im Grunde auf der genau gleichen Linie unterwegs. Es sind, glaube ich, eher interne Probleme gewesen, die hier den Ausschlag gegeben haben. Es gibt da Spekulationen und entsprechende Aussagen in den Medien. Die Neutralität in der Schweiz muss zurückgebracht werden zu ihrer klaren, verbindlichen Form in der Verfassung. Und das ist das Ziel der Neutralitätsinitiative, über die wir abstimmen am 27. September. Und das möchte verhindern unser Außenminister Ignazio Cassis, der mit einer, man könnte sagen, raffinierten oder auch gefährlichen Rhetorik jetzt diese Initiative aus der Bahn zu werfen versucht, indem er sagt, jawohl, wir sind ja neutral, ich bin neutral, die Schweiz ist neutral. In meiner subjektiven Wahrnehmung. Problem ist einfach, dass die Welt da draußen, vor allem die Konfliktparteien im Ukraine-Krieg, der sehr eskalationsgefährdet ist, ich habe das hier schon öfters ausgeführt, dass die sehen das eben anders als unser Außenminister. Und er versucht nun darzulegen oder beliebt zu machen, dass er die Neutralität ja verkörpert, zurückbringt und selbstverständlich lebt, aber man dürfe das nicht in die Verfassung schreiben, sei auch unnötig. Also man gibt vor, hier einen Auftrag zu erfüllen, auf das die entsprechende Initiative gar nicht mehr notwendig sei. Aber wenn man genauer hinschaut, aber so genau muss man gar nicht hinschauen, dann wird der Auftrag nicht erfüllt. Die Schweiz ist nicht mehr neutral. Wir sind Kriegspartei. Wir machen mit im Wirtschaftskrieg gegen Russland. Und hier tonangebend in den Medien die Neue Zürcher Zeitung. Und da der entsprechende Journalist, der das Dossier führt, der Georg Hässler, der sagt das genauso deutlich auch schon im Podcast bei uns. Er hat gesagt, ja, wenn der Krieg weit entfernt von der Landesgrenze ist, dann kann man eine flexible Neutralität haben. Wenn er dann natürlich näher an die Landesgrenze rückt, dann muss man eine strenge, eine strikte Neutralität haben, wie man sie im Zweiten Weltkrieg hatte. Also das ist die lottrige, das ist die Gummineutralität, die man hier ins Zentrum stellt, ist natürlich auch schlimmster Opportunismus, komplett unglaubwürdig. Und wenn man jetzt in Betracht zieht, dass dieser Krieg tatsächlich eskalieren könnte, was natürlich auch Georg Hässler, was die NZZ am Anfang überhaupt nicht sich haben vorstellen oder ausmalen wollen. Sie haben natürlich wie der Bundesrat auf eine schnelle Niederlage Russlands gewettet und jetzt sehen sie sich plötzlich mit der Möglichkeit konfrontiert, dass dieser Krieg auf andere europäische Länder ausgreifen könnte, eben weil die gnadenlose Eskalationslogik, die vom Westen angeheizt wird, natürlich die russische Seite auch wieder um dazu zwingt, entsprechend nachzulegen. Und es wird in Russland diskutiert, europäische Länder anzugreifen. Und wenn dann einmal Polen oder Deutschland angegriffen werden sollte, ja, dann tobt der Krieg in einem Nachbarland der Schweiz. Und mit dieser Perspektive, im Sinne eines Worst Case, muss man sich auseinandersetzen. Und eine Außenpolitik sollte natürlich Worst Case getestet sein. Muss also auch diesem schlimmstmöglichen Fall standhalten und nicht einfach nur in der quasi Schönwetterperiode ihre angebliche Gültigkeit behaupten können. Neue AKWs, das ist auch interessant. Vor wenigen Jahren noch lasen Sie in den Schweizer Zeitungen, nein, viel zu teuer, viel zu gefährlich, unmöglich, unrealisierbar. Das hat man uns eingeredet. Und plötzlich, siehe da, lese ich jetzt allenthalben in den Zeitungen, ja, es ist möglich, es lohnt sich, man kann es zahlen, man müsste entsprechende Anpassungen vornehmen, aber die Perspektive ist sehr realistisch. Und da sehen Sie einfach die Willkürlichkeit der medialen Berichterstattung. Noch vor wenigen Jahren hat man uns eingeprügelt, es sei absolut undenkbar und unwirtschaftlich, neue AKWs zu bauen. Und jetzt plötzlich soll es gehen. Was ist denn eigentlich passiert? Es ist überhaupt nichts passiert. Nur die Journalisten haben eben ihre zeitgeistbetonierte Meinungseinfalt jetzt plötzlich unter neuen Zeitgeistbedingungen, dabei hätte man das schon vorher sehen können, angepasst. Und sie werden das Gleiche auch sehen mit dem Krieg in der Ukraine. Auch da wird man irgendwann über die Bücher gehen und sagen, ja, dieser Zelensky-Kult, diese totale Verteufelung Russlands und vor allem auch diese Aufschaukelung des Kriegs, den ja gar niemand machen will. Auch die Russen wollen diesen Krieg nicht. Aber die Russen sagen, der ist uns aufgenötigt worden. Und wir sind gewissermaßen da gezwungen worden, einzumarschieren. Stimmt natürlich auch nicht. Sie hätten sich ja nicht so entscheiden müssen. Aber angesichts der ganzen Ausgangslage haben Sie Ihre Gründe und die anderen sehen sich wiederum berechtigt, jetzt da immer noch ein Bricke, ein Scheit draufzulegen. Das ist die gnadenlose Eskalationslogik, die gefährlich ist. Brarend Freithof ist der CEO von Abby, ein enger Mitarbeiter und Kollege von Peter Spuhler, dem Stadler-Patron. Er hat ein Interview gegeben, Brarend Freithof, und sagt dort, dass die UBS-Regulierung, er ist ein früherer Banker, dass eine zu strenge UBS-Regulierung schlecht für den Werkplatz Schweiz sei. Jawohl, das mag stimmen. Auf der anderen Seite muss man natürlich immer wieder in Berücksichtigung nehmen, dass eben eine Bank, die im Zweifelsfall, wenn sie schlecht gemanagt wird, Probleme bekommt in den USA oder in anderen ausländischen Staaten, wenn dort versagt wird, so groß ist, dass sie die ganze schweizerische Volkswirtschaft in den Abgrund reißen kann. Too big to fail. Also hier gilt es natürlich noch andere Faktoren zu berücksichtigen in dieser Hinsicht. Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der schweizerischen Ausgabe angekommen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, melde mich gleich wieder zurück mit den internationalen Nachrichten. Vielen herzlichen Dank. Bis gleich.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.